und da ist schon auch viel Emotionales in einem passiert. Und natürlich ist das ein großer Schritt.
Wird man da glücklich? Ich frage jetzt nach, als Künstler runterreduziert werden auf eine Bedienung?
Das ist kein Runterreduzieren, finde ich. Es ist der gleiche Job.
Geschichten, die das Leben schreibt. Von und mit Harry Mayer.
Hallo und herzlich willkommen bei Geschichten, die das Leben schreibt. Alle zwei Wochen spreche ich hier mit Menschen über ihr Leben, über ihre Arbeit und über das, was sie wirklich bewegt. Mein heutiger Gast ist jemand, der vielen Menschen seit Jahrzehnten vertraut ist, auch wenn sie ihm vielleicht nie persönlich begegnet sind. Wolfgang Sobirge war zeitweise der dienstälteste Radiomoderator Bayerns, eine Stimme, die begleitet, informiert, unterhält und für viele zum Alltag gehörte, zumindest diejenigen, die Radio Charivari aus Regensburg hörten. Er hat sich eine lange Auszeit genommen, aber jetzt ist er wieder zurück im Dienst und heute bei mir im Podcast. Lieber Wolfgang, schön, dass du da bist. Servus.
Lieber Harry, das hast du jetzt wunderschön aufgeschrieben und wunderschön auch vorgetragen. Das ist ganz grandios.
Trifft es denn noch zu? Du warst der dienstälteste Radiomoderator, also Morgenmoderator, oder hat dich mittlerweile Leica Moser überholt?
Inzwischen ist der andere Wolfgang etwas weiter, weil der ja weitergemacht hat in der Zeit, als ich gedacht habe, ich tausche mal das Mikrofon gegen eine Kellnerscheibe. Aber ansonsten war das eine Zeit lang tatsächlich der Fall, ja, das stimmt.
Also es gab ja viele Einschnitte in deinem Leben, über die wollen wir heute sprechen. Anfangen möchte ich aber an einer ganz anderen Stelle. Weißt du noch, wie wir beide uns kennengelernt haben?
Da habe ich jetzt letztes Mal erst drüber nachgedacht. Also es hatte mit der Witzemeisterschaft, glaube ich, zu tun. Die erste war da, wo du herkommst, in Utzenhofen, wenn ich richtig das noch im Kopf habe, gell?
Jawohl, welches Jahr? 2009, ich sag's direkt gerade raus, da haben wir uns kennengelernt und seit dieser Zeit haben wir uns immer wieder mal auf dem Schirm.
Richtig, absolut. Das war auch eine tolle Geschichte damals in Utzenhofen, ich weiß es noch. Und ich weiß auch noch, wie nervös ein Harry Mayer, der heute ganz souverän hier den Podcast macht und bei der Witzemeisterschaft da auf der Bühne steht, noch relativ unsicher dann sich Moderationstipps von mir holen wollte. Und ich dann gesagt habe, du komm, red einfach wieder, der Schnabelquaxen ist das Beste. Und genau das wollen die Leute ja haben. Und das hast du also jetzt wirklich schon sehr gut perfektioniert, muss ich sagen. Ich erblasse vor Neid.
Ach komm, hör mir auf. Learning by doing, aber mir ist der Arsch damals richtig auf Grundeis gegangen. Ich als absoluter No-Name, der noch nie irgendwie auf einer Bühne gestanden hat, vielleicht beim Theater, und dann sitzen so gewaschene Profis wie Wolfgang Sobirge und Lissi Ammer im Hintergrund.
Die Lissi, Mensch, Gott hab sie selig. Ja. Aber an der Stelle muss ich ganz ehrlich sagen, ich verstehe das trotzdem und ich würde, also mir würde es als Profi in Anführungsstrichen ja heute noch genauso gehen, wenn ich nämlich wo auftrete, wo ich wohne und wo ich weiß, im Publikum sitzen auch, weiß ich nicht, Verwandte, Freunde vor allem auch und so weiter, und du machst dich da oben sozusagen zum Hampelmann auf der Bühne, da ist Nervosität natürlich ungleich größer, als wenn du es zum Beispiel vor total Fremden machst. Deswegen war das für dich erst der doppelte Feuertaufe, weil du hast ja quasi noch nie moderativ irgendwas gemacht, du hast dich noch nie auf einer Bühne als Moderator hingestellt und dann auch noch zu Hause Utzenhofen, Heimspiel, allererste Veranstaltung, da war ja so viel dran, du hast das organisiert und so, und deswegen war das natürlich schwierig, ja.
Ja, ich kriege jetzt noch, mir läuft es jetzt noch eiskalt den Rücken runter, wenn ich dran denke, von daher, ja, es ist viel Zeit vergangen, aber du hast gerade Hampelmann erwähnt, Hampelmann das perfekte Stichwort, denn ganz ehrlich, du machst ja das Gleiche.
Ich bin ein Hampelmann, eindeutig. Und zwar hauptberuflich war ich lang. Also das ist auch, also ganz ehrlich, wer sich in dem Job zu ernst nimmt, der hat den Job nicht verstanden. Es ist ja so, wenn du Moderator bist und auf der Bühne stehst oder in einem Radiostudio sitzt und irgendwas vor dich hin plauderst, dann hast du ja nicht die Staatsgewalt oder irgendwelche Macht in der Hand, geschweige denn, dass du was Besonderes bist, sondern du machst halt einfach den Zirkusclown in der Hoffnung, dass die Leute sich amüsieren. Andere Baustelle natürlich, wenn du politische Journalismus betreibst oder ähnliches, dann geht's, aber auch da bist du nicht wichtiger als der, den du interviewst. Und das ist ja auch ein Fehler, den viele machen in der Branche, dass sie sich selber dann irgendwann viel zu wichtig nehmen. Da kann ich bei den Öffentlich-Rechtlichen einen inzwischen pensionierten, altgedienten Journalisten mit weißem Haupthaar anmerken, der irgendwann mal so bräsig war, dass man nicht mehr wusste, wer ist denn eigentlich jetzt hier der Staatsgast und wer ist der Moderator. Also es gibt da schon auch Unterschiede. Und wenn man von Anfang an sagt, ich sehe mich eher als Hampelmann, dann ist es noch nicht einmal abwertend, das ist eher eine Beleidigung für Hampelmänner.
Aber von wem sprichst du da?
Naja, also es gibt der große geschätzte Kollege Helmut Schleich hat ihn oft auch parodiert. Also ich möchte jetzt den Namen.
Ja. Du weißt haben jetzt. Im Kopf.
Ja, also das ist ein mit Sicherheit vielleicht ganz liebenswerter Mensch und jemand, der mit ihm verheiratet ist oder verwandt, hat ihn vielleicht sogar lieb, aber nicht gottlieb.
Wie bist du eigentlich zum Radio gekommen? War es der Kindheitswunsch oder?
Also die Geschichte ist so unglaublich, wie sie wahr ist, aber also folgendes, ich bin immer schon musikbegeistert gewesen, ich war ja früher mal als kleines Kind bei den Domspatzen, was mir mehr gebracht hat als den Domspatzen, wenn wir ehrlich sind.
Nein,
du warst
bei den Domspatzen?
Ja.
Hast du aber auch das Abitur fertig gemacht?
Naja, ich hab die Domspatzen fertig gemacht, das ist viel schlimmer. Aber es ist so, ich war da auch nicht sehr lange, das war aber dann letztlich eine Finanzfrage meiner Eltern, weil das kostet ja auch Geld, wenn du da ins Internat gehst und dann kam irgendwann mal da eine gewisse Finanzknappheit und dann war das mit meiner Gesangskarriere, aber da ist der Welt nichts verloren gegangen dadurch. Was ich sagen wollte
ist… Was haben deine Eltern gearbeitet?
Mein Vater war Berufssoldat und meine Mutter war Mutter, wie das so noch war in den 70ern. Und
in Regensburg bestimmt eine Nummer, weil, ja, du kommst, bist ja gebürtiger Regensburger, oder?
Bin ein gebürtiger Regensburger, ja.
Ein echtes
Regensburger. Ich heiße übrigens auch Wolfgang, weil der Wolfgang der Bischof von Regensburg war. Der heilige Wolfgang war ja Bischof von Regensburg. Deswegen hat man mir diesen unsäglichen Namen gegeben. Jetzt mögen mich bitte nicht alle hassen, die Wolfgang heißen und mit ihrem Namen klarkommen. Ich hasse das. Diesen Namen eigentlich, wobei hassen ist zu viel, aber ich mag ihn halt einfach nicht, der klingt so altdeutsch. Inzwischen passt zwar optisch, also ich schaue inzwischen optisch auch aus wie ein Wolfgang mit Ü50, aber in jungen Jahren habe ich sehr gehadert mit diesem Schicksal, ja. Aber also wie gesagt…
Der Wolfi halt, oder?
Bist der Wolfi, genau. Das ist mir eh am liebsten. Also wenn mich einer Wolfi nennt, bei Wolle kriege ich schon Kamm. Na, also Wolle, das ist Petri oder so. Ja. Aber Wolfi ist okay.
Also der Wolfi war dann bei den Domspatzen, hat die Eltern glücklich gemacht und die Domspatzen traurig, weil er konnte nicht singen. Oder warst du ein guter Sänger?
Ja, die einen sagen so, die anderen so. Also Ratzinger war immer nicht so begeistert. Ich habe noch unter Ratzinger gedient, dem Papstbruder. Der war mein Domkrawallmeister, Kapellmeister, pardon. Der hat
war
auch mal.
War er denn so schlimm? Wie viele sagen
ja, schlimm. Ja, man lästert jetzt auch nicht über dahingeschiedene. Also sein höchster Vorgesetzter hat sich inzwischen, glaube ich, zur Brust genommen, inzwischen da oben, und hat ihm erklärt, dass man also Kindern, die den Mund nicht weit genug aufmachen, bloß weil sie in der ersten Reihe sind und weil das optisch halt zum Chor passt, da nicht jetzt unbedingt den Kiefer fast zusammendrücken muss mit zwei Fingern. Also solche Sachen sind schon passiert. Aber auf der anderen Seite war er halt Perfektionist. Also aus heutiger Sicht, nein. Ei drüber. Wie sagt man in Bayern? Hammer Ohr drüber.
Okay, also du wurdest dann wieder zurück auf die Realschule geschickt, hast die abgeschlossen und dann irgendeinen Beruf gelernt.
Naja, ich habe dann irgendwann einmal in der Schule halt endgültig die Segel streichen lassen und wollte halt als junger Mensch dann eher so ein bisschen mich musisch betätigen. Und das hat sich mit dem Schulalltag nicht ganz gut vertragen, wenn ich ehrlich bin. Und dann gab's halt die klassischen Situationen, dass man dann schlechte Zensuren schreibt, dann vielleicht nochmal die Schule auch wechselt und so weiter und so weiter. Ende vom Lied ist, ich habe dann zwei kaufmännische Berufe gelernt, Groß- und Einzelhandelskaufmann, und das Ganze eigentlich nur auf Druck meiner Eltern, sprich meines Vaters, weil der gesagt hat, du lernst jetzt was Anständiges. In der Zeit allerdings ist der Privatfunk in Bayern langsam groß geworden und ich hatte ja früher halt noch den typischen Gottschalk B3 Radioshow im Ohr, da war ich halt der großer Fan, habe dann auch immer Kassetten mitlaufen lassen. Das Ding war bloß, ich war jetzt nicht der typische Musikaufnehmer und Moderation raus, sondern bei mir war es umgekehrt. Ich habe die Kassetten quasi aufgenommen. Immer wenn das Lied lief, habe ich auf Pause gedrückt. Und wenn der Moderator losgelegt hat, also Gottschalk oder so und Jauch, dann habe ich auf Aufnahme gedrückt. Ich habe mir die Moderatoren angehört, nicht die Musik, ja. Aber so, und dann war das damals schon so, dass ich da sehr begeistert war. Und war das aber halt nichts mit Radio, weil mein Vater gesagt hat, auf dich hat die Welt nicht gewartet. Und dann stand ich da in diesem Unternehmen, in dem ich gelernt habe, Einzelgroßhandel.
Du hast Fahrräder verkauft, gell?
Richtig, richtig. Und stand dann in der Reklamationsabteilung, musste ich einspringen, direkt am Tresen, wo die Leute kamen und gemeckert haben. Und da kam eine ganz große Warteschlange zustande, weil ich eben nur einer war. Und um die Leute ein bisschen bei Laune zu halten, habe ich ein paar blöde Sprüche gelassen. Und einer von diesen Leuten, die mit seinem kaputten Fahrrad da in der Schlange standen, war der damalige Programmchef vom Radio. Und der hat mich danach angequatscht, ob ich mir das nicht vorstellen könnte. Stell dir das vor.
Nein, das heißt, du bist ja abends von der Arbeit nach Hause und hast gesagt, Mutti, Vati, morgen bin ich beim Radio. Oder wie muss man sich das vorstellen?
So war es ja nicht. Also ich war, ich habe das erzählt, natürlich total euphorisch zu Hause. Hat mein Vater gesagt, na ja, jetzt warte mal. Dieser Programmchef hat damals auch noch selber die Morgensendung gemacht bei Charivari in Regensburg, Harry Landauer. Und das war der besagte Mann, der mich dann angesprochen hat. Im Laden und ja, wie soll ich sagen, der hat dann gesagt, hast du mal ein Hörbeispiel? Nee, haben Sie noch, der hat mich gesiezt sogar, war ich ganz stolz, dass der mich sieht, da war ich noch jung.
Naja, solange er nicht Wolfgang sagt, ist alles gut.
Dann stell dir mal vor, der hätte Wolfgang gesagt, dann wäre meine Karriere, dann hätte nie stattgefunden, weil ich ihn rausgejagt hätte. Nein, ernsthaft. Also ich habe ja da zu der Zeit auch schon im Jugendtreffpunkt Don Bosco in Regensburg, weiß ich heute noch, Hans-Sack-Straße, glaube ich, gibt es heute noch, bei Veranstaltungen ab und zu halt Stimmenimitator mich versucht und da gab es sogar ein Tape, also da habe ich mal eine Kassette mitlaufen lassen und die habe ich ihm geschickt.
Ja, die war anscheinend ganz gut, denn du wurdest genommen.
Naja, ich habe halt die damaligen Politiker, die da in waren oder die man zumindest noch kannte, habe ich halt imitiert, Willy Brandt, Kohl und so. Und das mit Publikumsapplaus im Hintergrund, das ist immer schmeichelnd.
Den Imitationen bist du ja treu geblieben, die ziehen sich ja durch deine komplette Laufbahn.
Ja, kann man so sagen tatsächlich, ja. In der Mangelung von Kollegen habe ich mir dann, und weil ich immer ganz gerne Dialog führe, in meinen Sendungen, schon zu Anfangszeiten, habe ich mir alter Egos ausgedacht und habe halt dann die Stimme verstellt und mich letztlich mit mir selber unterhalten. Das ist auch was ich, wie gesagt, bis heute durchzieht, auch jetzt in der neuen Show, über die wir vielleicht später noch sprechen.
Wurdest du dann speziell ausgebildet oder warst Nein. du so ein typischer Autodidakt, einfach ran ans Mikro
einfach
und
Learning by doing. Das ist so, man hat Vorbilder, man hört, wie der eine oder der andere wen nachmacht. Also damals gab es zum Beispiel Jörg Knör, war ein großer Stimmenimitator, der, glaube ich, heute sogar noch tourt. Dann später kam auch Matze Knob und dann kamen so Leute. Und da an denen orientiert man sich. Wolfgang Krebs natürlich, der Wolfi, mit seinem Stäuber, an dem habe ich mich viel orientiert. Ja, mei. Und dann hast du auf einmal auch den Edmund im Grunde genommen sozusagen drauf, wenn sie meinen, was ich verstehe. So, also du kannst, und Kohl war ja sowieso, da braucht man gar nicht so viel. Da muss man nur einfach den Magen in den Kehlkopf drücken. So, also da war einfach Luft nach oben und ich habe mich da orientiert nach allen Seiten. Und dann lernst du das selber, übst vorm Spiegel und wirst beobachtet von deinen Eltern, die sich größte Sorgen machen.
Aber das hört sich ja gigantisch an. Also wir zeichnen Remote auf. Das heißt, er sitzt gerade am Tegernsee, ich in meinem kleinen Kabuff bei mir zu Hause. Ich hätte jetzt echt gedacht, mit mir spricht Helmut Kohl, Gott hab ihn selig.
Komm, es ist, nein. Also ich, da war ich früher schon noch fast besser. Ich habe den Kohl ja schon lange nicht mehr gemacht, weil es ihn ja schon lange nicht mehr gibt. Inzwischen habe ich aber wenigstens, bin ich jetzt beruhigt. Jetzt ist ja seine Witwe wenigstens so frei gewesen und hat das Grab mal vernünftig hergerichtet vom alten Helmut. Jetzt stehen sogar Blumen drauf, jetzt heißt er Blumenkohl. Also der ist auf jeden Fall jetzt gewürdigt und Gott, Friede seiner Asche.
Aber ganz ehrlich, hättest du dir nicht vorstellen können, eher in die Kabarettschiene zu gehen? Denn jeder, der deine Show kennt, weiß, langweilig wird's mit dem Subirge nicht.
Ganz ehrlich? Ich bin einfach nur zu faul, ein Programm zu schreiben.
Ja, aber du könntest es.
Also so ein Programm von einer Viertelstunde, 20 Minuten ist was anderes als so 1,20 bis maximal 2 Minuten Breaks fürs Radio dir auszudenken. Also ich habe ja Hörspiel, Serie und weiß der Deibel was alles, was ich da mache. Das ist in der Summe natürlich schon viel, aber da jetzt ein ganzes Programm auf die Beine zu stellen, das dann auch noch so flüssig und so einen Spannungsbogen hinkriegt, dass das Publikum dabei bleibt, ja, da bin ich mir gar nicht sicher, ob ich das kann.
Na, ich denke schon. Aber wenn ich so die Geschichte bis dato anhöre, dein Leben, auf dein Leben so blicke, also du wurdest ja immer von A nach B geschoben, gell? Die Eltern sagen, du lernst was Gescheites, dann lernst du zwei Berufe, vielleicht hat dir der erste nicht gefallen, weil dann stehst halt da drinnen und redest blöd daher, dann kommt der Chef von Radio Charivari, sagt, hallo, ich brauch dich, jawohl, dann gehe ich damit. warst du da schon einer, der immer gerne nachgelaufen ist oder der sich in Position bringen hat lassen? So Eigeninitiative hast du wenig entwickelt. Sorry, das ist jetzt hart formuliert, aber du weißt,
was ich meine. Du hast vollkommen recht, weil das ist ja der zweite rote Faden, der sich neben dem Radio und meiner kreativen Ader durch mein Leben zieht, ist ja die Faulheit. Also ich bin halt schon jemand, der gerne träumt, aber halt, um die Träume wahr werden zu lassen, relativ wenig in die Hand nimmt. Das stimmt schon. Deswegen ist vielleicht auch das ein oder andere größere Projekt direkt an mir vorbeigeschlittert und da haben mich Leute überholt, die ich aus meinem Empfinden jetzt nicht unbedingt für so talentiert halte, die aber plötzlich in Sendungen stehen, wo ich mir dann denke, das könnte ich auch oder hätte ich besser gemacht. Aber damit muss ich dann fertig werden, beziehungsweise da mache ich mir dann auch gar keine großen Gedanken, weil ich auch kein neidischer Typ bin. Also ich bin jetzt niemand, der sich hinstellt und sagt, warum hat der das und warum ich nicht? Ich weiß ja warum. Ich weiß ja, warum ich das nicht habe. Ich weiß, warum ich jetzt nicht im ZDF aus der Kulisse stolper und sage, herzlich willkommen, meine Damen und Herren, sondern, ach du Scheiße, darf man ja gar nicht mehr sagen, ne, Damen und Herren. Darf man ja nicht mehr sagen in der heutigen Zeit. Ist ja gestrichen, sogar bei der Tagesschau. Also ich würde da jetzt aus der Kulisse stolpern beim ZDF, würde sagen, guten Abend, meine Damen und Herren, da würden Sie mich deswegen schon absetzen. Siehst du, ist schon alles richtig gelaufen in meinem Leben.
Das Herz trägt er auf der Zunge. Aber gab es mal einen Moment, wo du nicht zur richtigen Zeit am richtigen Ort warst oder einfach zu wenig Eigeninitiative gezeigt hast?
Ja, also es gibt schon die Situation, mir sind 2-3 Visitenkarten von größeren Sendern zugesteckt worden, als ich meinen ersten Hörfunkpreis gekriegt habe in Nürnberg. Und bei der anschließenden Medienparty, damals noch auf der Nürnberger Burg, da trifft sich die Branche und da sind natürlich jetzt nicht nur die Macher vor den Kameras und vor den Mikrofonen, sondern halt auch die dahinter, die was zu sagen haben. Ja. Und da sind schon kurze Gespräche in zugegebenermaßen vielleicht auch Sekt- und Bierlaunige Atmosphäre geführt worden und dann kam das eine oder andere und da war ich dann einfach auch zu unsicher oft, ob die das wirklich ernst meinen, habe gesagt, nee, komm, bevor du dir jetzt da einen Korb holst, nee, rufst du mal lieber nicht an, hätte ich's mal gemacht. Okay.
Und gehst lieber noch an die Bar und holst dir noch ein Bier und am nächsten Morgen muss man ja wieder aufstehen, denn du warst ja Morgenmoderator.
Ganz lang sogar, ja. Nicht nur.
Wie viele Jahre hast du das gemacht?
Ich habe es letztes Mal erst zusammengerechnet. Ich glaube, insgesamt waren es 23 Jahre.
Boah, das hält doch kein Mensch durch. Wie sieht so ein Arbeitsalltag von Morgenmoderator aus? Wann steht er auf? Was macht er? Wann geht er schlafen?
Also in meinem Fall war es so, als ich die ganze Sache noch mit etwas mehr Ehrgeiz betrieben habe, war ich tatsächlich einmal einer, der diszipliniert, auch im Sommer, um spätestens 21 Uhr im Bett war. Und um 2.30 Uhr ging der Wecker. Später dann mit einer auch einsetzenden Routine wurde ich ein bisschen leichtsinniger und habe dann auch fast schon ein bisschen Schindluder mit meinem eigenen Körper getrieben, weil ich dann einfach auch nicht mehr eingesehen habe, dass ich dann das 10. Jahr in Folge auf einen schönen lauen Sommerabend im Biergarten verzichten soll, bloß weil ich am nächsten Morgen raus muss. So. Das hat man dann auch körperlich halbwegs einigermaßen gut überstanden, aber in der heutigen Zeit, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich werde jetzt dann 52, wenn ich mir vorstelle, ich müsste jetzt noch bis um 23 Uhr irgendwie wach rumhampeln und dann 3 Stunden später schon wieder aufstehen, das glaube ich, könnte ich auf die lange Distanz, auf der Langstrecke nicht mehr leisten. Aber damals ging es noch, ja. Aber es ist tatsächlich so, dass du halt soziale Kontakte auch verlierst, weißt du. Du hast also, dein Freundeskreis ist halt eigentlich dann am Wochenende unterwegs gewesen, wenn ich gesagt habe, ich muss jetzt arbeiten, beziehungsweise ich muss morgen früh arbeiten, ich muss jetzt ins Bett. Da hat sich die Spreu vom Weizen auch getrennt und ja. Und irgendwann kam bei mir halt der Punkt, wo ich gesagt habe, jetzt kommt Morningshow hin oder her. Die Show kriege ich schon irgendwie gebacken morgen, heute bleibe ich einfach mal länger wach. Aber das, es ist schon nicht so einfach gewesen.
Aber du sprichst es gerade selbst an, soziale Kontakte. Welche Partnerin macht das mit?
Ja, ich habe ein paar ausprobiert eine davon sogar mal geheiratet und es ist nicht ganz einfach für jemanden, der mit mir lebt. Aber das hat nicht mal was mit den Arbeitszeiten zu tun, sondern mit mir als Mensch, weil ich halt auch so ein Kindskopf bin. Das ist das Schlimme. Also ich habe viele Talente mitgekriegt, aber zum Beispiel keine handwerklichen Dinge. Ich bin jetzt nicht so der typische Kerl, der jetzt sagt, okay, jetzt komme ich heim und dann repariere ich erstmal das Auto und danach schaue ich noch Ölwechsel bei der Frau hier am Auto und dann mache ich noch Rasenmähen und so. Das kann ich zwar alles, aber es dauert bei mir ungleich länger als bei jemandem, der halt das einfach normal macht, der handwerklich begabt ist. Da ist halt bei mir chronische Unterversorgung. Ist so.
In die, in dieser Zeit rufst du schon drei Leute an, wo du so lange hinsprichst, dass dir vielleicht sogar umsonst gemacht wird.
Ja, oder die sagen, jetzt haben wir so lange telefoniert, in der Zeit hätte ich schon da sein können, jetzt habe ich Feierabend, wiederhören.
Du hast es gerade angesprochen, du hast Hörfunkpreise gewonnen.
Ja.
Für was?
Ja, das fragen sich viele in der Branche. Nein. Das sind drei Hörfunkpreise von der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien, kurz BLM. Der BLM-Hörfunkpreis wird in Kategorien ausgegeben. Ich habe jeweils nie die ernstzunehmende gekriegt, sondern immer nur in Anführungsstrichen Unterhaltung Comedy. Was mich allerdings stolz macht, den gleichen Preis hat auch Bulli Herbig im Schrank. Nur bei mir hat dann leider im Nachgang das mit der Kinokarriere nicht funktioniert. Das hat Bulli besser gemacht. Aber das sind drei Preise für, oh Gott, das eine, glaube ich, da habe ich irgendwas Humoriges gemacht über einen Menschen aus der Nähe von Regensburg, der bei James Bond Komparse war. Und der sich dafür über Charivari tatsächlich, über den damaligen Radiomarkt, das war eine Flohmarkt-Show, seinen Smoking gesucht hat. Gerhard Winkler hieß der. Gerhard, jetzt fällt es mir wieder ein, Gerhard Winkler aus, ich denke, Thalmassing, der über Charivari einen Smoking gesucht hat, damit er bei James Bond mitspielen kann. Und über den habe ich dann entsprechend berichtet und da mit Musik gearbeitet und kennst mich ja. Und das wurde dann prämiert. Das andere weiß ich nicht mehr.
Du bist ja unwahrscheinlich kreativ unterwegs. Was war für dich im Nachhinein, wenn du auf deine Zeit als Radiomoderator zurückblickst, das Kreativste, was dir da eingefallen ist?
Das kann ich dir nicht sagen, das weiß ich nicht.
Aber wenn ich höre, wenn da einen Smoking sucht, auf die Idee muss man ja erstmal kommen.
Ja, aber es ist ja nicht meine Idee gewesen, es war ja seine. Ich habe bloß darüber berichtet und habe es entsprechend vertont. Das war ja wirklich so. Das ist zum Beispiel so eine Geschichte, das kann ich jedem, der im Radio arbeitet, auch heute noch vielleicht als Tipp an die Hand geben. Hört die Story zwischen den Zeilen. Du kannst natürlich jetzt ans Telefon gehen und dann, das war eine Flohmarktsendung, da konntest du alles kaufen, verkaufen, sammeln, verschenken, was du wolltest. Und dann ruft einer an und sagt, er braucht ein Smoking. Dann kam natürlich von mir die Nachfrage live on air, ja, wofür brauchst du ein Smoking in der heutigen Zeit noch? Sagt er, ja. Und dann erzählt er mir eben, dass er ihn nach Bregenz oder was zu einer Opernszene als Komparse gebucht ist bei James Bond. Und dafür muss er einen Smoking tragen, weil er ja da Opernpublikum spielt. Und das, und dann kann ich natürlich jetzt das eine machen, dann kann ich sagen, alles klar, ruf den Gerhard an unter 0815 47 11 hier, so, und dann toi toi toi, hoffentlich kriegst du dein Smoking und dann lege ich auf. Oder ich notiere mir selber die Nummer und ruf den nach der Show an und sag, pass mal auf, das ist ja interessant, du machst bei Bond mit, da machen wir was draus. Und das war die Geschichte, die dann eben prämiert wurde später.
Also immer auf der Suche und das über 20 Jahre lang. Jetzt ist es ja bei Radiomoderatoren so, die Stimme kennt man, das Gesicht weniger.
Besser ist.
Bist du ein Mensch, der gerne in der Öffentlichkeit steht?
Ja, ich würde lügen, wenn ich sagen würde, nein.
Ja, aber
also,
dich kennt ja keiner. Also, oder wurdest du erkannt auf der Straße? Wie war das?
Also ich kann dir aus meinem nächsten Umfeld mitgeben, da beobachte ich das ja, weil meine Lebensgefährtin ein bekannteres Gesicht hat. Das ist schon auch nervig, wenn du durch München gehst, beispielsweise einkaufst und du siehst ganz genau an der Kasse tuscheln sie wieder. Weil das ist doch die aus, bla bla bla. So, und bei mir ist es relativ tiefenentspannt. Ich konnte sogar zu den größten Zeiten und den größten Quotenerfolgezeiten konnte ich da durch Kam laufen, durch Schwandorf, durch Neumark, durch Regensburg, Kelheim, völlig wurscht wo. Solange ich nicht in offizieller Funktion da als Wolfgang Sobirge angekündigt war oder mit einer Charivari-Jacke vielleicht noch irgendwo rumgehampelt bin, bin ich nicht aufgefallen. Und das ist im Nachgang natürlich auch sogar sehr angenehm. Also die Anonymität auf der einen und die Bekanntheit auf der anderen Seite. Schwieriger ist es halt, wenn du als Radiomoderator beispielsweise irgendwo anrufst und irgendwas möchtest in der lokalen Behörde oder eine Pizza bestellst oder sonst was. Da kann es dir passieren, dass die Stimme erkannt wird, ja. Aber ansonsten hast du eigentlich weitgehend deinen Frieden und ich glaube, das ist sogar ein angenehmeres Leben als prominentes Fernsehgesicht.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Aber wenn man 23 Jahre immer beim gleichen Sender arbeitet, war niemals der Wunsch da, vielleicht ja, zum größeren Sender zu wechseln. Ich weiß nicht, wie viele Hörer du damals hattest, aber man strebt ja immer nach mehr.
Tut man das? Strebt man immer nach mehr oder denkt man vielleicht, es ist das, was ich jetzt gerade erreicht habe, für mich momentan eigentlich ausreichend? Fragezeichen. Weil natürlich, ich gebe dir recht, man strebt gerne nach Höherem und wenn sich die Chance bietet, dann ist das so. Aber jetzt kommen wir an den Punkt, den wir vorhin schon hatten. Zum einen ist eine gewisse Unsicherheit in mir, die habe ich übrigens nie ablegen können, bis heute nicht, weil ich mir immer denke, das, was ich hier mache, das ist doch also das ist jetzt nichts Besonderes. Verstehst? Ich habe riesen Respekt zum Beispiel vor einem Maurermeister, der geht in der Früh auf die Baustelle und wenn er am Abend heimgeht, dann dreht er sich um und sieht 5 Meter Mauer und sagt, das habe ich halt geschafft. Ja. Wenn ich ins Studio reingehe und nach 5 Stunden wieder rausgehe, schaut das Studio im besten Fall so aus wie vorher und ich habe nichts gemacht, also außer Luft produziert. So. Nee. Und dafür jetzt noch irgendwo mich anzupreisen groß bei anderen Sendern und dann kommen wir auch an den Punkt, den ich ja vorhin gesagt habe, es gab Visitenkarten von einer Antenne. Es gab eine Visitenkarte auch von ProSieben Sat.1 Media AG, wo man gesagt hat, kommen Sie doch mal vorbei, lassen Sie uns mal ins Gespräch kommen. Und da habe ich halt irgendwann mal die Visitenkarten beiseite gelegt, weil ich mir gedacht habe, ach komm, das meinen die erstens nicht ernst und zweitens werde ich scheitern. So, und deswegen bin ich bei diesem Sender geblieben. Und es hat auch ein bisschen was mit meinem Privatleben auch zu tun gehabt, weil dann hast du in dem Moment eine Freundin gerade, dann willst du nicht nach München weg und bla bla bla. Lauter falsche Gründe eigentlich, wenn man es sachlich betrachtet, aber aus emotionaler Sicht war es halt damals einfach so.
Harte Frage, aber bereust du's?
Nö, ehrlich gesagt nicht. Finanziell vielleicht, ja, weil reich wirst du nicht. Das ist ja auch wieder die Frage, schau, ich habe einen unbefristeten Arbeitsvertrag in einem regionalen Medium gehabt. Auch schon zu meiner Zeit damals war es so, dass also unbefristete Festanstellungsverträge so rar sind wie ein vierblättriges Kleeblatt. Und ich hatte so ein Ding und das setzt du nicht einfach leichtfertig aufs Spiel. Ist auch ein bisschen das Sicherheitsdenken. Das habe ich von meinen Eltern mit, also vielmehr von meinem Vater, der immer gesagt hat, ja, schau, dass dir nicht die Fälle davon schwimmen und so weiter. So und vielleicht war das einfach auch der Grund, warum ich dann oft gesagt habe, naja, auf das Eis nach München jetzt zu gehen, auf die Gefahr, dass sie mich nach einem Jahr wieder rauswerfen oder keine Ahnung, dass ich floppe. Ja, das sind Gedanken und deswegen würde ich mich, also wenn ich mich jetzt hinsetze und in den Rückspiegel gucke und dann sage, ja, da hast du aber nur Scheiße gebaut, dann glaube ich, werde ich mir selber auch nicht gerecht. Also ich, schade, aber so what?
Ich hatte eine Folge mit dem Direktor des Fritz-Schubert-Instituts, Tobias Rode, der hat gesagt, Rückspiegel sind dazu da, um sie zu zerschlagen. Man soll nie im Rückspiegel leben. Von daher hast du das gerade sehr schön gesagt.
Ja, der Rückspiegel ist nur für eins gut, nämlich dass man sich vergewissert, dass hinter einem nicht alles zu Bruch gegangen ist, wo man lang kam. Aber im Großen und Ganzen bringt dich eigentlich nur der Blick nach vorne im Leben weiter. Es macht keinen Sinn, weder im privaten noch im beruflichen Leben, dass man sich dauernd über das beklagt, was hinter einem liegt, weil du kannst es ja nicht mehr ändern. Solange nicht irgendein findiger Geist eine Zeitmaschine erfindet, ist es halt, wie es ist.
Es hat ja alles gepasst, es war ja alles perfekt.
Na, perfekt war es nie, aber
ja,
es,
hallo, du
es ging immer wieder
Familie,
ineinander.
Ja. Du hattest eine Familie, du hattest einen tollen Job beim Sender. Praktisch eigentlich, wenn man ehrlich ist, würdest du jetzt wahrscheinlich widersprechen aufgrund deiner Bescheidenheit, das Gesicht des Senders, also es ist ja alles gelaufen.
Ja, drum eben ja. Und warum sollte ich das alles in die Tonne treten? Bloß weil in München einer mit dem Vertrag wackelt, wo vielleicht ein paar Nullen mehr hinter der 1 stehen oder hinter der 5 oder der 10 und dann komme ich nach 6 Monaten oder nach 12 Monaten zurückgekrochen und komme dann als Bittsteller bei Regensburgers Medienschaffenden wieder an und sage, Mensch, man hat nicht funktioniert, gell, darf ich wieder bitte Charivari? Nein, also das wollte ich mir ersparen einfach. Abgesehen davon, dass man Spaß gemacht hat. Also es ist ja auch so, dass man mit den Leuten im Team gut klarkam und so. Also zumindest die längste Zeit insofern.
Irgendwann war es dann so, dass es geheißen hat, der Dienst, damals noch dienstälteste Morgenmoderator Bayerns, hört bei Charivari auf. Mhm. Warum?
Naja, also es war, also dieses Richtige, es hört auf, gab es ja eigentlich nicht. Das war so eine schleichende Geschichte. Ich habe eine Frau kennengelernt, die am Tegernsee lebt und habe.
Aber du warst verheiratet. Die Ehe ging zu.
Naja, das war ja ganz anders. Also wenn wir da anfangen, ich war verheiratet und habe 2 Kinder. Dann hat sich die Ehe auseinandergelebt und dann ist jeder seine Wege gegangen und wir haben uns scheiden lassen. Dann hatte ich eine Lebensgefährtin, eine Lebensabschnittsgefährtin, mit der ging das dann auch in die Brüche, auch aus beruflichen Gründen unter anderem, weil die sich dann in eine andere Stadt orientiert hat und dann war das auch Geschichte. was wiederum auch jetzt kein Drama war, aber so. Und dann habe ich halt eine Frau kennengelernt vom Tegernsee. Dann haben wir am Anfang halt so eine Art Wochenendbeziehung geführt. Nun ist es aber so, Moment, dass sie am Wochenende immer arbeitet.
Darf ich kurz reingrätschen? Ihr redet immer eine Frau vom Tegernsee. Für all diejenigen, die nicht wissen, von wem er spricht, er hat tatsächlich Doreen Titel kennengelernt. Für alle, die Doreen Titel nicht kennen, also ich möchte jetzt nicht vom Dschungelcamp und Promi Big Brother sprechen. Nein, die meisten von euch werden sie kennen als die Trixi von Der Horm ist der Horm. Die Doreen Titel. Und bevor du jetzt gleich weiterzählst, wie lernt man in Regensburg eine Doreen Titel vom Tegernsee kennen? Über Tinder?
Das kann ich dir ganz genau sagen. Die Doreen war mir überhaupt kein Begriff. So, so geht's schon mal los.
Die kennt man doch.
Die hat mitgespielt in der BR-Serie Gestorben wird daheim. Oder wie das heißt. So. Und ich habe diese Serie nie gesehen. Das Wortspiel wird sie mir übrigens verzeihen, weil das habe ich schon ein paar Mal gebracht im privaten Umfeld. Also bei Der Horm ist der Horm hat es mitgespielt und als Trixi, ja das stimmt, und zwar ganze 10 Jahre lang. Ich habe nur diese Serie nie gesehen, nie mehr oder niemals gesehen, weil mich das einfach, ich bin kein Serienfreund aus Deutschland. Ich mag GZSZ nicht besonders, Marienhof, Tote Rosen oder wie der ganze Mist heißt, das mag alles seine Berechtigung haben. Bin jetzt unlängst bei den Bergrettern hängen geblieben, aber nur weil der Hansi Kraus bei dir im Podcast erzählt hat, dass er da von der Brücke springt, deswegen habe ich mir das angeschaut, ja. Aber ansonsten bin ich da überhaupt nicht groß in diesen Dingen. Und dann allerdings habe ich halt Comedy gemacht über das, was im Trash-TV läuft. Und 2019 gab es das Dschungelcamp und da habe ich dann auf Instagram mich mit all denen zusammengeschlossen, die da mit rein sind, weil ich außer den beiden Tommy Pieper, die Stimme von Alf damals, und dem Peter Orlov kannte ich tatsächlich niemanden, der da mit in dieses Dschungelcamp reinzieht, und habe die auf Instagram gesucht und bin denen gefolgt, und da war eben die Doreen mit dabei.
Nein.
Ja, weil die ja 2019 im Dschungel war. Und dann da noch gar nicht, als dann ich habe dann eine Comedy gemacht, habe mich dann lustig gemacht über dieses ganze Dschungelgedöns, und dann war das für mich eigentlich erledigt, und als das Dschungelcamp zu Ende war 2019, habe ich dann mich wieder entfolgt von den ganzen sogenannten Promis, Töpperwien, Currywurstmann, wie die alle heißen, Bodecki. Bloß bei der Titel bin ich hängen geblieben. Und ich sag dir auch warum, weil die so unglaublich tolle Stories auf Instagram gemacht hat, mit total süß immer mit ihren riesengroßen, blauen, schönen Augen da in die Kamera geguckt. Und da habe ich mich ein bisschen verguckt tatsächlich und habe die mal angeschrieben, gar nicht in der Hoffnung, dass die zurückantwortet. Und das hat sie auch die ersten 3-4 Mal gar nicht. Aber irgendwann kam dann eine Antwort und dann sind wir relativ schnell auf Sprachnachricht-Modus übergegangen und dann haben wir irgendwann WhatsApp-Nachrichten ausgetauscht und so geht's.
Also hattest du mal wieder mit deiner Stimme überzeugt?
Ich habe sie alle ins Bett moderiert, meine ganzen Frauen.
Okay, dann verstehe ich das. Also, aber du wusstest, die Frau ist Single, da könnte ich mal ein bisschen mehr hinschreiben.
Ja. Ob die jetzt Single war oder nicht, das war mir, glaube ich, zu dem Zeitpunkt sogar wurscht. Ich habe einfach mal angeschrieben. Ich meine, wenn sie zurückschreibt, ist ja ihr Problem. Wenn sie einen gehabt hätte, aber hat sie ja nicht. Also Gott sei Dank. Irgendwann, das war ja auch lustig, dann irgendwann, ich habe damals ja bei Regensburg gewohnt, nicht in Regensburg, ich habe in Regenstauf gelebt. Dann haben wir mal so telefoniert und bla und hin und her geschrieben und keine Ahnung. Und dann habe ich sie irgendwann, so 3-4 Stunden kriege ich keine Antwort, was völlig untypisch war. Denke ich mir, warum ist die nicht da jetzt am Telefon? Die ist doch jetzt in ihrem Restaurant, weil sie ein Restaurant am Tegernsee hat. Und so müsste doch jetzt eigentlich da drin stehen und so. Aber nein, plötzlich klingelt es bei mir in Regenstauf an der Tür, da stand sie vor der Tür. Das war das erste Kennenlernen tatsächlich, das erste persönliche Kennenlernen. Also nichts mit Telefon und Videofonieren und keine Ahnung was, sondern plötzlich stand die leibhaftig vor der Tür. Ja. Ging dann auch erst sehr viel später am nächsten Tag.
Wow. War es sozusagen Liebe auf den ersten Blick. Ich leg dir das jetzt mal in den Mund, ob es stimmt oder nicht.
Bei ihr war es Liebe auf den 45. Blick, weil das Gemeine ist, weißt du, ich habe irgendwann gemerkt, dass also zwischen meiner Stimme und meinem Gesicht eine gewisse Diskrepanz entstanden ist. Das heißt also, ich klinge noch halbwegs vernünftig, aber wenn man mir ins Gesicht guckt, dann sieht man schon, die Jahre vorbeigezogen sind. So, dann habe ich ihr ein paar Fotos von mir geschickt, die ich mal kurz mal über einen Filter habe laufen lassen. Sie hatte ein leicht anderes Bild von mir, bin da ganz ehrlich, und dann kam sie, und als sie dann da bei mir in der Tür stand, habe ich in den Augen die Frage gelesen: Entschuldigen Sie bitte, ich möchte Ihren Sohn sprechen. Naja, nee, so schlimm war es nicht. Aber sie hat schon sich gedacht, okay, entweder hat er einen schlechten Tag oder ich bin an der falschen Tür. Aber dann gab es relativ schnell einen Kuss und der hat sie dann überzeugt zu bleiben.
Naja, schau her, mit dem Gesicht kann er nach wie vor arbeiten, nicht nur mit der Stimme. Und ganz ehrlich, lieber Wolfgang, so schlecht schaust du jetzt auch nicht aus. Jetzt stell mal dein Licht nicht unter den Scheffel.
Naja, du hast ja jetzt ein Foto vor dir von 2009, als wir gemeinsam in Utzenhofen die erste Vizemeisterschaft gemacht haben. In der Zwischenzeit bestimmt, sind ein paar strenge Winter passiert.
Ich gehe davon aus, du bist immer noch der Gleiche. Nee, Spaß beiseite, aber es wird dann, glaube ich, ganz schnell ernst, weil eine Fernbeziehung mit einer Gastronomin und einem Moderator, das lässt sich ja schwer vereinbauen. Also
ja, vor allem die Arbeitszeiten.
Muss man Abstriche ziehen.
Absolut, die Arbeitszeiten sind es halt auch. Ich gehe ins Bett, wenn sie quasi noch im Laden steht und ich stehe auf, wenn sie dann eigentlich schon im Bett ist. Und das war also irgendwie nix. Und dann hatte ich irgendwann halt wirklich nur noch, um es abzukürzen, die Qual der Wahl, werde ich jetzt alleine ohne die Frau in Regensburg unglücklich und habe halt dann meine Radioshow oder ändere ich was? Und dann habe ich halt was geändert. Und jetzt bin ich in Gmund am Tegernsee. Es gibt schlimmere Orte, um da zu leben.
Aber auch günstigere Orte.
Das ist richtig, aber ich sagte so, es ist zwar schon so, dass hier die Millionärsdichte relativ hoch ist, aber du musst hier nicht Millionär sein, um zu leben. Die Frage ist, was stellst du für Ansprüche? Wenn du glaubst, du musst jetzt natürlich mit Seeblick die Villa mieten, dann ist logisch, dass es teuer ist. Aber es gibt auch hier vernünftige Möglichkeiten, ganz normal zu überleben. Andererseits natürlich die Unterschiede schon in den Supermärkten, da merkst du es. Also bei einem Edeka in Gmund zahle ich für den gleichen Artikel weit mehr als für den gleichen Artikel in Regensburg bei Edeka. Das ist so, weil die Kaufkraft eine andere ist und die das anders kalkulieren, aber bei irgendwas ist immer.
Aber das hört sich alles so einfach an, den Job niedergelegt, komplett in die Unsicherheit. Ich weiß nicht, wenn ich nachfragen darf, die Eltern leben ja oder lebten ja damals noch nach wie vor in Regensburg.
Mein Papa
oder hat dich da nichts mehr gehalten?
Ja, es ist schon nicht so einfach, vor allem, weil ich halt auch zwei Kinder da habe, ja, die bei der Mama leben und denen es sehr, sehr gut geht. Und da ist schon auch viel Emotionales in einem passiert. Und natürlich ist es ein großer Schritt.
Wie lange hat es gedauert?
Was denn?
Die Entscheidung zu gehen?
Die Entscheidung, es war relativ bald dann. Weil da war ich dann entgegen meiner sonstigen Angewohnheiten relativ straight, weil ich mir dann gedacht habe, also du hast ja bloß, es gibt ja bloß Hü oder Hot. Da gibt's jetzt keine Zwischenzone, also kein Kompromiss und gar nichts. Und ich habe das dann einfach durchgezogen. Es ging relativ zügig, ja. Das ging relativ schnell. Aber ich muss dir sagen, also die emotionale Geschichte, die Kämpfe, die man mit sich hat und wenn man dann in traurige Kinderaugen guckt und Papi, wo bist du denn und so, das ist schon nicht so einfach. Das gebe ich zu. Das ist hat eine ganze Weile gedauert. Jetzt ist aber Regensburg Gott sei Dank nicht aus der Welt. Ich habe das halt für mich dann immer so als, ja, wie soll ich sagen, als Begründung genommen. Naja, es gibt ja auch Menschen, die ins Ausland gehen. Ne? Also über Olli Pocher weiß ich beispielsweise, da ist ja seine Ex mit den Kindern nach Amerika. Da hast du die Zeitverschiebung, da ist nichts mit schnell mal rüberfliegen oder so. Und Regensburg und Tegernsee ist ja immerhin sogar noch das gleiche Bundesland. Also ich bin jetzt nicht aus der Welt. Trotzdem war es nicht einfach, um es ganz klar zu sagen.
Ich kann mir das vorstellen. Traurige Hörer, traurige Kinder, traurige Familie, aber die Liebe war es wert.
Die Liebe war es wert, weil ich auch der Meinung bin, dass ich, wie gesagt, ja den Kontakt mit meinen Kindern immer noch habe. Schau, ich habe Silvester jetzt gefeiert mit meinen Kindern und mit meinem Papa. Wir waren im Weihnachtszirkus in Regensburg, haben dann miteinander zwei schöne Tage verbracht. Ich bin unterm Jahr da. Mein Sohnemann hat am 17. Januar Geburtstag, wird 11. Ich bin dann da. Das ist gar keine Frage. Also ich bin zu den wichtigen Zeiten immer da und Gott sei Dank leben wir ja auch in einem Zeitalter, wo man eben Videotelefonieren kann und mein Sohn ist inzwischen in einem Alter, wo er auch ein eigenes Handy hat. Meine Tochter kriegt noch eins, wenn sie soweit ist. Ist jetzt noch ein bisschen früh. Also wir sind schon in Kontakt und da ist auch kein Bruch da. Insofern ist es gut gegangen. Hätte schief gehen können, aber wenn ich gemerkt hätte, dass es schief geht, wenn ich gemerkt hätte, dass die Kinder mir entgleiten, wenn ich gemerkt hätte, dass die sich von mir komplett abwenden, meine Ex-Frau hat inzwischen auch einen sehr tollen Partner, der super ist zu den Kindern, wenn ich gemerkt hätte, dass der sozusagen mich verdrängt oder dass ich aus dem Leben gedrängt worden wäre, meiner Kids, dann hätte ich wahrscheinlich die Rolle rückwärts nach Regensburg angetreten. Da darfst du sicher sein.
Also privat hat's funktioniert. Was hast du beruflich gemacht? Du sagtest gerade Kellnern. Eigentlich hättest du doch, wenn es keinen Radiosender gibt, spätestens dann wieder als Verkäufer irgendwo arbeiten können.
Das ist halt die Geschichte. Also wir haben die Doreen hat ja hier das Restaurant in Gmund im Ortsteil Dürrenbach. Das Ding heißt Dürrenbäcker. Und wird von ihr alleine geführt. Sie ist auch seit vielen Jahren alleine in der Küche und bereitet hier sozusagen die Speisen zu. Und dann braucht's ab und zu mal jemanden, der mit eingreift und dann hier den Leuten das dann auch an den Tisch bringt. So, das ist mein Leben hier. Wir sind quasi 24/7 beieinander. Das ist nicht ganz einfach, weil wir zwei wirklich vollkommen unterschiedliche Charaktere sind. Die Doreen ist eine extremste Macherin und ich bin halt eben der Künstler. Ne? So das merkst du dann schon in der Praxis, wenn dir jemand sagt, sag mal, wie oft muss ich dir jetzt noch sagen, dass man keine leeren Wege geht in der Gastronomie? Wenn du einen Teller an den Tisch bringst, kannst du auf dem Rückweg gleich ein leeres Glas mitnehmen. Oder warum rennst du denn immer fünfmal? So, das sind so kleine Banalitäten, die halt dann stattfinden, wo ich halt dann einfach so, ach ja, lustig, der hat eine bunte Jacke an, da kann man ja mal was Lustiges drüber sich einfallen lassen über die bunte Jacke vom Gast, weißt du, das sind so meine kreativen Gedanken und da beißen wir uns gegenseitig oft in die Nasenspitze, wir zwei.
Ich kann es verstehen, aber wird man da glücklich? Ich frage jetzt nach, als Künstler dann praktisch, ich sage jetzt mal, nicht falsch verstehen, runter reduziert werden auf eine Bedienung?
Das ist kein Runterreduzieren, finde ich. Es ist der gleiche Job.
Ja, nicht falsch verstehen. Und um Gottes Willen, ist ein absolut ehrbarer Beruf. Ich habe ja selber schon mal jahrelang bedient. Aber das muss
ja. Aber Harry, es ist ja der gleiche Job. Jetzt, wenn man genau drüber nachdenkt, es ist genau der gleiche Job. Was ist der Job des Moderators? Der Job des Moderators ist es, dass er den Menschen mit einem freundlichen Wesen eine schöne Zeit vermittelt, ihnen etwas bringt, was ihnen auch weiterhilft und da ihnen einfach ein gutes Gefühl gibt. Richtig? Und das Gleiche ist die Jobbeschreibung für einen Menschen, der im Service arbeitet im Restaurant. Der muss freundlich sein, der muss den Leuten das bringen, was sie sich wünschen, der muss kreativ sein, wenn die vielleicht ein bisschen mies gelaunt sind, die ein bisschen aufheitern. Im Prinzip ist es der gleiche Job. Nur mit dem Vorteil in der Gastronomie, dass ich das Feedback sofort kriege. Wenn ich einen blöden Spruch mache und der kommt nicht gut an, sehe ich das an den Gesichtern des Gastes. Kommt selten vor, Gott sei Dank. Aber im Radio habe ich zum Beispiel da mache ich einen Witz und weiß nicht, ob da jemand lacht oder sich denkt, blöder Hund, und schaltet weg. Insofern ist es ja fast schon der Kellner der ehrlichere Beruf von beiden. Also ich bin eigentlich meinem Job treu geblieben, bloß eben ohne Mikro.
So habe ich es ehrlich gesagt noch nie gesehen. Es ist eine interessante Sichtweise und vor allen Dingen für mich eine richtige Sichtweise. Wow.
Ja, man muss einfach, wenn man schaut, die Doreen hat sich auch nicht vorgestellt, die ist Diplom-Schauspielerin. Die hat eine richtige Schauspielschule in München besucht und hat ein Diplom und hat eine Fernseh- und Filmkarriere hingelegt. Und ist jetzt in der Gastronomie und macht, wie sie von sich selber sagt, die Küchenschabe. Wer schon mal in der Küche, in der Gastro gearbeitet hat, weiß, das ist ein Drecksjob. Weil du bist nur am Schuften und 5 Minuten bevor der Laden zumacht, kommt noch einer rein und bestellt noch einmal quer durch die Speisekarte. Und du musst alles, was schon sauber ist, wieder einsauen. Und es ist einfach nicht schön. Dann kommt sie teilweise auch gar nicht aus ihrem Laden da hinten raus, aus ihrer Küche, weil eben die Bestellungen kein Ende nehmen. Und sie hat irgendwie den Eindruck, das Leben läuft an ihr vorbei, weil sie einfach nur noch ihre Töpfe sieht. Wenn man das dann wieder dagegen hält, gegen das, was sie für eine Film- und Fernsehkarriere hatte, dann gibt's bestimmt auch den einen oder anderen, der sagt, das ist ein in Anführungsstrichen Abstieg vom Filmstar, vom roten Teppich in München und vom Playboy-Cover, wo sie ja durchaus auch mal drauf war, jetzt in die Küche. aber das ist eigentlich genau anders. Sie sagt, jetzt ist sie ihr eigener Chef, sie hat keinen Regisseur, sie hat keinen sonst jemanden, der ihr irgendwas vorgibt, sie hat kein Drehbuch, an das sie sich halten muss, sondern sie ist ihr eigener Chef. Das ist Belastung, aber das ist auch ein Stück weit Selbstverwirklichung. Und wir sehen das beide so.
Und sie hat dich. Das ist doch auch was Tolles.
Das kommt erschwerend hinzu. Zu ihrem ganzen Unglück bin ich auch noch dabei. Aber es ist ja so, jetzt schau, natürlich gibt's die Sehnsucht bei ihr. Deswegen gibt's auch das ein oder andere TV-Format, wo sie sich mal breitschlagen lässt. Macht sie dann auch mal ganz gerne, aber das sind dann nur so kleine Ausflüge. Und bei mir war auch so leicht nervöses Zucken jetzt so nach 2,5, 3 Jahren, wo ich mir gedacht habe, also Mensch, so ein Mikrofon und so ein Mischpult und so eine eigene Show wäre schon mal wieder geil. Ne?
Und drum bist du wieder zurück. Zum einen in einem kleinen Videoformat, das du zusammen mit deiner Partnerin betreibst und zum anderen, es geht wieder ans Mikrofon und zwar nicht nur bei mir im Podcast, sondern auch richtig in den Sender. Was ist passiert?
Ja, die Sache, also das mit dem ganz kurz vorweggenommen, wir haben so einen kleinen Podcast, das ist schon der zweite Anlauf, wir hatten mal so einen Audio-Podcast, der hieß Heiße Luft und Kaiserschmarrn, den haben wir aber dann irgendwann eingestampft.
Ein sehr schöner Titel, ich habe jede Folge gehört. Warum er eingestampft wurde, frage ich mich bis heute noch. Ich hoffe, ihr bleibt dem neuen Format treuer.
Ja, der ist eingestampft worden, weil wir festgestellt haben oder weil Doreen auch gemerkt hat, dass die Energie für Tonaufnahme nimmer da war während der ganzen, weißt du, wenn du zu zweit nur ein Restaurant hast oder sie das ja im Prinzip alleine wuchtet und ich ja nur so mit dabei bin, mehr oder weniger, und sie das ja, ist ja ihr Ding hier, ihr Laden, da war die Energie einfach nimmer da. Und dann war der Podcast plötzlich verschwundibus und jetzt hat sie gesagt, sie macht aber diesmal mit Video, nicht nur Audio, also gibt's auf Spotify den Podcast, den nehmen wir auf und das ist ihr Ding und ich bin eigentlich nur der, in Bayern wird man sagen, der A dabei, also ich sitze halt als Sparringpartner, als Sidekick mehr oder weniger dabei und das ist eigentlich ganz lustig, gibt's auf Spotify, wer mag. Darf ich sagen, wie es heißt?
Ja, natürlich, das wäre meine nächste Frage gewesen.
Freischnauze, der Klartext-Podcast. Bei Doreen Dietl. Also freie Schnauze suchen, da gibt's ein paar, da geht's um Hundeernährung, das sind wir nicht. Und dann einfach weiter scrollen und irgendwann kommt freie Schnauze, der Klartext-Podcast auf Spotify mit der Doreni.
Und der mit dem kurzen Haaren in dem Podcast, das ist der Wolfgang, den ihr gerade hört.
Genau, jetzt noch kürzer. Es gibt eine Folge, da hat sie mich dermaßen verschnitten.
Ja, ich hab die Haare gesehen.
Ey, Alter. Bei der Folge hast du aber auch gesehen, dass es zwischen uns schon auch mal so ein bisschen knirscht. Da reden wir auch ganz offen drüber.
Ja, es ist auch schön und ich finde es wichtig und ich finde auch toll, dass du heute hier total offen über Ängste und über dein Leben sprichst.
Naja, weil es hat ja alles andere ist ja sinnfrei. Wir sind so umgeben von Fake News und so umgeben von Shit, der dir um die Ohren geblasen wird und durch die KI wird es nicht besser. Du weißt ja gar nicht mehr, was ist echt und was ist nicht echt. Und wer da nicht wahrhaftig bleibt, der ist ja selber schuld.
Ich kann das jetzt auch rausschneiden, aber ich frage dich das jetzt trotzdem, ob es Fake News ist oder nicht. Aber bitte leg jetzt nicht auf, gell?
Okay.
Aber du, also leg nicht auf. Stimmt es, dass eine deiner Ex-Partnerinnen dir ins Radiostudio deine Koffer reingebracht hat und sich von dir verabschiedet hat?
Das stimmt, ja.
Während der Sendung.
Ja, hat's gegeben.
Während der Sendung hat sie die Koffer reingestellt. Ich habe das gehört. Ich habe gesagt, ja, komm, verarschen.
Das stimmt, absolut. Nein, das ist so. Ganz ehrlich, also Beziehungen gehen auseinander auf die nette Weise oder auf die spektakuläre Weise oder auf eine brutale Weise. In dem Fall war es nicht brutal und nicht liebevoll, sondern da war es halt einfach ein bisschen holprig, Schwierig. Das Ganze. So, und dann stand die halt da im Sender, hab den Koffer hingestellt und hab bei der Gelegenheit übrigens auch noch eine geklatscht, wenn man das auch noch mal, das kann ich auch noch gerne sagen. Also die hat mir noch in der Show, hat sie mir eine gescheppert, das Mikrofon war aus, es lief Musik, es hat keiner gehört. Und nach 2 Minuten war das Lied aus und dann habe ich wieder locker weiter moderiert, so ist es.
Um Gottes Willen, also abgebrüht ist er, der Subirge. Ui, 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 ui. Abgebrüht ist er, der Subirge.
Ja, Leute, du ganz ehrlich jetzt mal, ohne Scheiß, es passiert im Leben so viel und ich werde irgendwann mal, wenn ich die Zeit und die Muße habe, werde ich mich wirklich mal hinsetzen und einfach für mich erstmal aufschreiben, was alles so passiert ist, weil Da sind teilweise ein paar so Sachen dabei. Die war halt so.
Welchen Titel würde dieses Buch haben?
Wenn ich es an meinem Radiojob aufhänge und das dann mit den privaten Verästelungen verknüpfe, würde ich es fast nennen On Air. Wobei zwischen dem On und dem Air ein Klammer auf, Klammer zu, LY. Only Air. Es ist nur Luft. Es ist nur Luft, die du hinterlässt. Sowohl im Radio, da habe ich es vorhin schon gesagt, dass ich produziere Luft. Böse Zungen sagen, es ist heiße Luft. So und es ist auch wie Luft, was in deinem Leben passiert. Irgendwann macht's puff und ist vorbei und dann geht dein Leben ja irgendwie weiter und dann hangelst du dich von Ereignis zu Ereignis und versuchst das halbwegs alles halbwegs sauber hinzukriegen.
Man sieht oder hört, was der Mann für ein kreativer Kopf ist. Respekt. Klasse Titel. Was wäre die spannendste Geschichte in diesem Buch? Über was würden die Leute nur reden, wenn sie dieses Buch gelesen hätten?
Das ist schwierig, weil da gibt's also wirklich ganz viele Dinge. Da kannst du in der Kindheit anfangen, dann kannst du in der Radiowelt weitermachen und dann meine diversen Erlebnisse mit Frauen und allem, was dazugehört, da sind meinerseits viele Blödsinnigkeiten passiert, die von mir ausgegangen sind. Mir wurde aber auch einiges angetan. Im Grunde ein ganz normales Menschenleben. Es tun nur immer alle so, als wäre nix. Es ist halt unter jedem Dach ein Ach. Und ich habe halt ein paar mehr Ächer unter den Dächern. Und aber halt auch schöne Momente. Und wenn man da das mal so auf eine Waagschale legen würde, dann weiß ich nicht, in welche Richtung es ausschlägt. Ich denke, es hält sich gut die Waage, glaube ich.
Du hast ja unwahrscheinlich interessante Menschen getroffen. Wer war neben deiner Partnerin der interessanteste Mensch, den du in deiner Laufbahn getroffen hast?
Gab so viele. In jungen Jahren, da hat man wirklich den jungen Redakteuren noch was zugetraut, war das Heinz Rühmann, den ich noch am Starnberger See in seinem Wohnhaus besuchen durfte. Und da hat mir seine Frau damals noch die Tür aufgemacht und ich wurde noch mit Kaffee und Kuchen versorgt und Heinz war noch beim Mittagsschlaf. Und dann ruft sie rauf, Heinz, der Besuch ist da. Und dann kommt diese unverwechselbare Rühmann-Stimme, kommen gleich. So, und dann unterhalte ich mich da eine Stunde mit einer Legende. Das war wow. Bis heute. Und das ist was mich wahnsinnig fuchst, dass es damals noch keine Handys gab und keine Selfies und Ähnliches.
Also ich glaube, an Heinz Rühmann kommt nichts ran. Ich dachte ja, es kommt aus der Pistole geschossen Thomas Gottschalk, den du ja auch kennenlernen durftest.
Ja, naja, gut, also mit Thomas hatte ich ja diverse Begegnungen. Das ging ja schon in der Ausbildung los, in der Medienakademie in Kulmbach und so weiter. Also da gab es immer wieder mal Überschneidungen. Die letzte vor 3,5, fast 4 Jahren, als wir gemeinsam in Landkreis Neumarkt eine Weinveranstaltung hatten. Da haben wir uns zuletzt gesehen. Aber Gottschalk war es jetzt nicht, also Rühmann und Sir Peter Ustinov war noch einer, der auch so in diese Kategorie fällt. Mein allererster Promi am Telefon war, aber ich war so nervös, war Peter Lustig. Das war der.
Nein.
Aber ein Telefoninterview und das war, also ich habe ihn nicht persönlich getroffen, aber ich hatte ihn am Telefon und das war vielleicht ein verrücktes Erlebnis, weil wenn die Stimme, die du aus dem Fernsehen kennst, die deine Kindheit geprägt hat, dann plötzlich antwortet auf das, was du fragst, das war so strange. Das war was ganz Besonderes und wenn ich bei Kindheitshelden bin, den habe ich tatsächlich persönlich dann angetroffen, war Armin Maywald, der wiederum der Papa der Lindenstraße, der Sendung mit der Maus war. Also das sind so Namen, die mir immer wieder einfallen.
Gibt es auch welche, die ja ein negatives Bild hinterlassen haben, wo du dir dachtest, naja, also da bin ich jetzt froh, dass dieses Gespräch vorbei ist, weil also das bräuchte ich jetzt nicht mehr.
Django Asyl ist so einer, der war einfach, entweder hat einen schlechten Tag gehabt oder ich auch oder keine Ahnung, auf jeden Fall mit dem hat die Chemie nicht gepasst und da war ich am Schluss froh, als er aus der Tür war. Und Susi Quattro, die hat mich geärgert bei einer Live-Veranstaltung. Da haben wir 3000 Oldie-Fans und die war auf der Bühne gebucht und so und da waren mehrere Bands, das war die Oldie Night damals. Und die habe ich 10 Jahre oder 11 Jahre moderiert, einmal im Jahr, war cool und Susi war eben in dem einen Jahr gebucht. Und die kam nicht auf die Bühne. Ich stehe vor 3000 Leuten. Sie sollte schon längst anfangen. Und ich sehe aus dem Augenwinkel, wie ganz hektisch rumgebastelt wird da. Und dann hinterher erfahre ich, die hat mich 10 Minuten mit 3000 Leuten da warten lassen, weil der falsche Notenständer auf der Bühne war. Da bin ich dann hinter der Bühne auch ein bisschen sauer geworden. Susi hatte einen deutschsprachigen Mann, dem habe ich dann auch auf Deutsch erzählt, dass er seiner Frau bitte mal mitteilt, dass sie jetzt nicht mehr der Weltstar ist und dass man nicht 10 Minuten den Moderator da Blut und Wasser schwitzen lässt mit 3000 Leuten. Ich habe keine Ahnung, was ich die Leute habe singen lassen. Irgend so ein Gassenhauer habe ich dann angestimmt und habe dann 10 Minuten mit den Leuten Party gemacht, damit die nicht merken, dass da jemand nicht kommt. Also naja, aber du, das ist bei Promis wie bei Normalos. Es gibt solche und solche und in dem Fall waren es eben solche.
Es ist ja ein knallhartes Geschäft, in das du jetzt wieder zurückgehst. Du könntest es doch so schön haben, mit deiner Partnerin Teller rumtragen, im Geiste an deinem Buch schreiben und ja, ich sage jetzt nicht den Lebensabend, aber die schöne Zeit am Tegernsee genießen. Aber nein, der Mann ist wieder ja, vor dem Mikrofon und unterhält die Hörerinnen und Hörer. Warum?
Ja, weil es Spaß macht und weil es mir, ich habe es ja vorhin schon gesagt, dann schon auch ein Stück weit gefehlt hat. Genauso wie der Doreen manchmal so ihre Schauspielerei tatsächlich fehlt, ist es bei mir so, dass ich eben auch gerne Radio gemacht habe. Ich meine, du machst ja nichts 30 Jahre lang, ohne dass du, ja gut, ich meine, natürlich gibt es Menschen, die 30 Jahre einen Job machen, weil er Geld bringt und eigentlich geht er ihnen am sogenannten vorbei. Das gibt's auch, aber mir hat es halt also riesig Spaß gemacht. Ich bin halt auch eine Rampensau und mit meiner Kreativität muss ich halt auch irgendwo hin. Das kann ich am Gast nur bedingt austoben. Und dann kam es eben so, dass ich hier Besuch bekommen habe von dem Chef des Senders und der hat mich gefragt, ob ich wieder mir was vorstellen könnte. Und ich dachte, ich kann mir grundsätzlich alles vorstellen und dann hat man hin und her überlegt, was möglich ist. Und jetzt gibt es eine Wochenshow seit Januar, mit der wir da hoffentlich jetzt dann die Leute begeistern können. Auf gleich zwei Sendern, auf Charivari und auf Radio Inn in Ingolstadt.
Also einfach mal reinhören oder bei Instagram vorbeischauen. Wolfgang Subirge, da werden Sie geholfen.
Da werden Sie aber so dermaßen geholfen mit dem Blub.
Du bist ja für mich ein Mensch, der sich ja immer wieder neu erfindet und einfach das nimmt, was er gerade hat. Gibt's ein Lebensmotto?
Du sollst das Eisen schmieden wie dich selbst und deinen Nächsten lieben, solange er noch heiß ist.
Oh mein Gott. Ja. Ja, blöde Sprüche gibt es en masse. Die, liebe Zuhörer, könnt ihr jetzt immer hören bei der Wochenshow mit Wolfgang Subirge oder in seinem Podcast als schönen Sidekick von Doreen Dietl. Alle Hinweise findet ihr dazu in den Shownotes. Lieber Wolfgang, eine Frage hätte ich noch an dich und zwar die Frage, die ich allen meinen Zuhörern stelle. Drei Menschen, mit denen du einmal oder auch noch einmal einen Kaffee trinken gehen möchtest. Die Menschen können schon gestorben sein, Sprache egal, wen würde der Radiomoderator Wolfgang Subirge wählen?
Also Mahatma Gandhi würde mich interessieren.
Warum denn der Gandhi? Hallo, also ich hätte jetzt mit allem gerechnet, aber warum Mahatma Gandhi?
Weil ich habe ein Buch über den gelesen und das ist ein sehr vielschichtiger Mensch gewesen. Der wird ja immer nur reduziert da auf seine Geistigkeit und auf sein Abnehmen und auf seine Hagernis und so. Da steckt ein bisschen mehr dahinter, den hätte ich ganz gerne. Aber ich glaube, der hat keinen Kaffee, der hat nur Tee getrunken, schade. Aber trotzdem, mit ja, dem würde ich vielleicht auf eine Tasse Tee gehen tatsächlich.
Wer wäre deine Nummer zwei?
Interessant wäre vielleicht noch mal Abraham Lincoln. Ich sag dir auch warum. Weil ich auch über die amerikanische Geschichte ein großes Buch gelesen habe. Ich habe dann mir lange überlegt, wie das da sich so zusammengefunden hat, weil wir leben ja momentan in Europa auch in so einer Situation, wo wir ein Kontinent sind, aber nicht eine Sprache sprechen und wo es auch ideologische Unterschiede gibt, vielleicht nicht so krass wie in Amerika damals, aber wie haben sich die Staaten so zusammengefunden und wie war das gerade in seiner Amtszeit, in seiner Amtsphase, als ja dann noch die Kriege getobt haben. Und da hätte ich ganz gerne mal ein paar Einblicke hinter die Kulissen. Und die dritte wäre Charlie Chaplin. Charlie Chaplin fasziniert mich einfach, wie jemand ohne Worte, das ist für jemanden, der Radio macht, faszinierend, wie jemand ohne Worte stundenlang gute Unterhaltung liefern kann, nur durch Gestik, Mimik, Slapstick. Das ist grandios. Und einer der besten Tonfilme mit Chaplin ist Der große Diktator. Dieses Ding ist ja zu einer Zeit entstanden, als der böse A.H. noch an der Macht war in Deutschland und als das hier alles nicht so rosig lief. Und der Jude Chaplin hat diesen Diktator zu dieser Zeit, als hier in Deutschland noch Nazi-Deutschland war, hat er diesen Film gemacht. Und diese Szene unvergessen als Diktator, wie er mit der Weltkugel spielt. Das ist so zeitkritisch und so mutig auch für die damalige Zeit und so kreativ. Also den würde ich mir gerne mal zur Brust nehmen und mit ihm eine Tasse Tee oder Tasse Kaffee trinken und mich da ein bisschen einhören in sein Seelenleben.
Und ich glaube, da würde ein sehr, sehr, sehr interessantes Gespräch herauskommen, wo ich gerne Mäuschen spielen würde. Jetzt hätte ich aber noch eine letzte Frage, weil es mich interessiert. Stell dir vor, du könntest jetzt zurückreisen. 5 Wochen vor dem dich der Radiomoderator bzw. der Chef von Charivari damals bei deinem Zweirad-Center angesprochen hat. Und du könntest zu dir an den Tresen gehen und dir ein paar Ratschläge geben oder dir mal die Leviten lesen. Was würdest du dir sagen?
Oh, ich würde zu mir an diesen Tresen gehen und würde sagen, pass mal auf, Kumpel, da kommt jetzt einer und dem lässt du bitte schnellstmöglich ein Tonband zukommen und lässt nicht 2 Wochen warten. Das habe ich nämlich tatsächlich getan, weil ich mir gedacht habe, wer sich zu schnell preisgibt, der ist nichts wert. So. Also ich würde ihm sofort diese Kassette zukommen lassen und würde auch mal gucken, was auf der Rückseite drauf ist. Da waren nämlich irgendwelche privaten Moderationsversuche von mir drauf. Das war ziemlich peinlich, weil ich Angst hatte, dass der das sich angehört hat. Er behauptet, er hat es nicht gehört, aber ich fürchte doch.
Naja gut, also den Job hat es ja keinen Abbruch getan, du bist ja genommen worden.
Zum großen Kummer des Senders ist das so gekommen tatsächlich.
Und er kommt zurück und lieber Wolfgang, wir wünschen dir, dass du ja uns noch viele Jahre bei Laune hältst und deinen Gästen im Dürnbecker ja immer das Teller heil an den Tisch bringst. Wir freuen uns, dass du heute da warst. Vielen Dank. Ich hoffe, für dich war es okay.
Absolut, war schön hier zu sein und ich danke für die Einladung.
Aber auch wieder nur bei Stimme, gell? Also der Radiomoderator, er ist halt so, ist halt immer nur mit Stimme anwesend. Von daher schicke ich jetzt ganz, ganz, ganz liebe Grüße an den Tegernsee zu dir und zu deiner Partnerin. Ja, lasst es euch gut gehen.
Machen wir. Und ganz liebe Grüße auch zu dir und mach weiter so.
Ja, danke dir. Und wir, liebe Zuhörer, hören uns in 2 Wochen wieder bei einer neuen Geschichte, die das Leben schreibt. Bis dahin, macht's es gut. Servus.
Das war Geschichten, die das Leben schreibt. Von und mit Harry Mayer. Weitere Infos findest du auf www.harrymayer.de.